Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
ein Mann wie kaum ein anderer Historiker den Deutschen ihre Geschichte, ihre Geschichten erzählt, ohne selbst Deutscher zu sein. In Sydney ist er geboren, in Großbritannien zu Hause, der Historiker Christopher Clark. Viele haben ihn kennengelernt durch sein Buch über den Ersten Weltkrieg, Die Schlafwandler. Vor kurzem hat er ein neues Buch vorgelegt über das Revolutionsjahr 1848. Frühling der Revolution heißt es. Und heute ist er unser Gast hier in Studio 9, Christopher Clark. Herzlich willkommen und schönen guten Tag.
Guten Tag, ich bin sehr froh, hier zu sein.
Sie sind nicht ganz direkt hier, sondern zugeschaltet aus Cambridge in England.
Ja, ich bin dort, beziehungsweise Sie sind dort, genau. Also ich bin in Cambridge geblieben, wegen des großen Unwetters, ja.
Sie wären eigentlich heute in München gewesen, ne? Und da war jetzt wirklich ein bisschen viel Schnee.
Ja, ich sollte gestern Abend in München sein und heute noch nach Stuttgart kommen und dann nach Zürich. Das geht alles im Moment nicht.
Okay, wie ist denn das Wetter in Cambridge?
Grau und feucht wie zu erwarten und natürlich kühl, winterlich.
Übers Wetter reden ist doch auch eine gute alte Kulturtechnik, ne? Die schöne Ablenkung von den Krisen dieser Welt. Also ich glaube, die Deutschen haben das sehr genossen, dass sie jetzt ein Wochenende mal so Krisenberichterstattung hatten, die sich um Schneehöhen herum entwickelte.
Genau, und auch in England genießt man die Wonnen des Wettergesprächs.
Tja, gut, und das war's dann aber schon mit dem Wetter, lieber Christopher Clark. Ich fürchte, wir haben doch so ein paar Krisen, die wir hier heute besprechen und klären müssen, die großen Krisen dieser Welt. Eine Frage, die der ehemalige grüne Außenminister aufgeworfen hat, Joschka Fischer, nicht als erster, aber er hat es jetzt nochmal prominent gesagt und darüber nachgedacht, ob die EU nicht die Atombombe bräuchte. Darüber werden wir reden. Wir reden aber auch darüber, ja, wie soll ich sagen, wie viel Revolutionspotenzial darin liegen könnte, wenn man möglicherweise zu viel spart. All das heute in einer Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast mit dem Historiker Christopher Clark. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen auf die Debatten und Themen an diesem Montag, soweit kann ich die Zeit verorten. Und wenn es etwas gibt, was dieses Land gerade beschäftigt, also dieses Deutschland, dann die Frage nach dem Geld. Das große Haushaltsloch, nachdem das Verfassungsgericht ja der kreativen Haushaltsführung der Regierung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das aktuelle Streitthema dieses Wochenendes, können wir uns eine Erhöhung des Bürgergeldes um rund 12% leisten in diesen Zeiten? Die konservative Opposition stellt das in Frage, mit ihr auch die FDP in Teilen zumindest. Ich vermute mal, Christopher Clark, dass diese Debatte in England, in Cambridge, wo wir sie jetzt gerade erreichen, wahrscheinlich nicht so detailliert verfolgt wird. Oder wie bekannt ist ein Friedrich Merz dort?
Also nee, also so detailliert verfolgt wird die deutsche Debatte natürlich nicht. Also wenn überhaupt, dann in der Financial Times, weil man sich für Europa da ein bisschen interessiert. Aber ansonsten ist Europa wie ein sehr ferner Kontinent, muss ich sagen. Es gibt fabelhafte Journalisten, die über Deutschland berichten. Philipp Oltermann für die Guardian zum Beispiel. Aber ich glaube nicht mal, er kann immer seine Artikel platzieren, so wie er das gerne möchte. Und seit dem Brexit ist das sogar gravierender geworden.
Wobei das generelle Problem, das Deutschland da jetzt hat, in diesem Riesentransformationsprozess letztendlich nicht mehr so automatisch das Geld, die Budgets dafür zur Verfügung zu haben, ja wahrscheinlich nicht nur ein deutsches, sondern auch ein ziemlich europäisches Problem sein könnte.
Absolut, ein internationales Problem, absolut. Und ich meine, die Austerity oder Austerität, von der man in Deutschland spricht, ist eigentlich ein Lehnwort aus dem Englischen. Und Austerity kennt man schon in Großbritannien als Thema, vor allem unter der konservativen Regierung, die jetzt noch bei uns ist, regiert. Und also diese Fragen nach der Umverteilung werden zunehmend brenzlicher, zunehmend brennender und wichtiger.
Sie kennen sich mit dieser deutschen Geschichte aus wie kaum ein anderer und haben da ganz viele Linien aufgemacht, haben aber auch ganz häufig sich dagegen gewehrt, allzu sehr deutsche Sonderwege auszumachen in der deutschen Geschichte. Aber wenn man sich mal jetzt auch den Umgang mit Geld, mit öffentlichen Budgets, diesem Sparen anguckt, gibt's da sowas wie deutschen Austeritätsfetisch, also dass man selbst in Krisenzeiten sagt, okay, bevor wir neue Schulden machen, sparen wir lieber. Ich meine, man könnte lange Linien ziehen, von den 30er Jahren Kabinett Brüning bis in die Euro-Krise.
Ja, das mag schon stimmen, dass es in Deutschland eine Nervosität gibt gegenüber dem Programm, sozusagen der Idee, dem Konzept der großen Ausgaben, so auch kontrazyklische Ausgaben, so in der Art wie zum Beispiel Keynes das vorgeschlagen und empfohlen hat. Und es gibt auch ein Inflationstrauma natürlich aus der Weimarer Zeit. Also das sind vielleicht deutsche Eigenarten. Aber also das generelle Problem gibt es natürlich überall.
Wenn wir mal bei den generellen Problemen sind, und da denke ich auch an Thesen, die Sie in Ihrem aktuellen Buch aufstellen, das schon erwähnte Frühling der Revolution, wo Sie auf die 1848er Revolution nennen, und man muss das ja im Plural sagen, denn das waren viele in Europa, schauen. Da machen Sie verschiedene Motivationen aus und Gründe und unter anderem eben auch die soziale Frage, die damals ganz klar virulent war. Also die Tatsache, dass Menschen Vollzeit damals gearbeitet haben in dieser frühen Phase der Industrialisierung, aber davon nicht leben konnten. Und ich finde es interessant, dass Sie an der Stelle beschreiben, das sind übrigens Parallelitäten, die uns bis ins Heute tragen. Und da bin ich jetzt gedanklich, vielleicht ist das Bürgergeld und die Debatte in Deutschland da jetzt nur ein ganz kleiner Punkt, aber natürlich an der Frage, sind wir heute in Europa auch vor ähnlichen sozialen Spannungen, stehen wir davor wie damals oder was sind da die Unterschiede?
Ja, also ich finde, wir stehen schon vor einer ähnlichen Situation. Also in den 1840er Jahren war die soziale Frage die große Panik Nummer eins unter den Intellektuellen. Diese Frage war eigentlich eine Bündelung von verschiedenen Fragen. Wie wirkt sich die Fabrikarbeit auf die Gesundheit der Menschen, die dort arbeiten, aus? Wieso gibt es ganze Branchen, die langsam in die Armut abdriften? So, was sollte man über die Viertel in den großen Städten Europas machen, wo Menschen zusammengehäuft in winzig kleinen Wohnungen unter schrecklichsten Umständen zusammenlebten? Diese Fragen wurden damals gestellt und man meinte in der sozialen Frage eine Bedrohung für die Kohäsion der Gesellschaft überhaupt, für die politische Kohäsion der Gesellschaftsordnung. Und mit Recht hat man das mit großen Sorgen betrachtet und auch darüber Reportagen geschrieben und diagnostiziert. Und heute ist interessanterweise die soziale Frage wieder eine sehr brennende Frage und die Frage nach der Ungleichheit. Und auffallend ist die Tatsache, dass zum Beispiel ein Buch wie Kapital von Thomas Piketty, ein Buch, das die Frage stellt, von dem großen französischen Gelehrten Piketty, das die Frage stellt, ob der Kapitalismus die Armut nicht mildert, sondern vielleicht sogar erzeugt oder nötig hat für sein Florieren sozusagen. Diese Frage wurde schon in den 1840er Jahren gestellt und wird heute wieder gestellt. Und interessant an Pikettys Thesen ist nicht die Frage, ob man sie alle sozusagen adoptieren möchte oder nicht, sondern das weltweite Interesse an seinem Buch. Das Buch ist ein millionenfache Bestseller geworden und daran erkennt man die wachsende Sorge über dieses Thema soziale Ungleichheit, die vor 10, 20 Jahren überhaupt nicht so gebrannt hat wie heute.
Wobei, ich meine, interessanterweise, klar gibt es eine größere Spreizung zwischen Arm und Reich. Wir können das überall sehen, wenn wir die Einkommensentwicklung dergleichen sehen. Aber was natürlich ein entscheidender Unterschied ist, das gilt für das Kontinentaleuropa, ich würde aber auch das für Großbritannien in Anspruch nehmen, wäre ein unglaublich dann doch präsenten, abfedernden Sozialstaat haben. Also wir sprachen gerade anfangs über das Bürgergeld, ja, das abgelöste Hartz IV in Deutschland, wo ja sozusagen dieser Kapitalismus, um es mal so zu formulieren, ja auf jeden Fall zumindest versucht, die Armut politisch über Staatsausgaben zu lindern, also auf jeden Fall nicht zu einem revolutionären Potenzial werden zu lassen.
Genau, der Sozialstaat ist teilweise eben deswegen da, um weitere Tumulte dieser Art zu vermeiden. Aber irgendwie funktioniert er heutzutage nicht mehr so, wie er mal funktioniert hat. Und die Fragen, also die Gründe dafür sind natürlich technischer Art und da bräuchte man wirklich ein Expertwissen, um darüber ein Urteil zu fassen. Aber auffallend ist natürlich, das haben Sie schon erwähnt, also das Problem der Erwerbsarmut, der Menschen, die wirklich vollzeitig arbeiten. Es ist nicht so, dass sie arbeitslos sind, sie arbeiten und verdienen trotzdem so wenig, dass sie zum Beispiel für ihre Kinder keine wirklich ausreichende Opportunities schaffen können. Und das Problem der Prekarität, der vielen Menschen, die sehr leicht zu kündigen sind, die in einer Situation leben, wo sie keinen Überfluss schaffen können, keinen Surplus für die nächste Woche, die nichts einsparen können und deswegen die Zukunft auch nicht planen können. Also sie leben wirklich von der Hand in den Mund, von einer Woche in die nächste. Die Anzahl derer, die so lebt, nimmt auch rasant zu. Das Wiederauftauchen von alten Problemen und da scheint der Sozialstaat nicht mehr eine ausreichende Lösung zu sein.
Die Frage wäre jetzt natürlich, was folgt daraus? Ich sage das mit aller Vorsicht. Das ist natürlich immer das Problem. Man hat Historiker zu Gast in aktuellen Situationen und hat dann idealerweise immer die Vorstellung, sie schauen zurück in die Geschichte beispielsweise der 48er Revolution und haben dann die Antworten für unsere Gegenwart. Aber ich meine, der Klassiker wäre, Unzufriedenheit führt zu Umwälzung, nennen wir es Revolution. Was wir ja interessanterweise gerade erleben, ist ja ein anderer Begriff der Transformation, ganz stark begründet durch den Klimawandel, aber auch durch viele andere Entwicklungen, die künstliche Intelligenz, wo ich eher den Eindruck habe, das sind quasi revolutionäre Prozesse, allerdings nicht von unten, sondern eigentlich von oben, von der Politik, von den Eliten in den verschiedenen Bereichen.
Absolut. Ich meine, das ist interessant, was Sie sagen über die Unzufriedenheit und die Not, die soziale Not. Ich glaube nicht, dass die soziale Not Revolutionen erzeugt. Denn wenn das so wäre, dann wären Revolutionen viel häufiger, nicht? Sie sind eigentlich relativ selten. Die soziale Not ist eigentlich fast immer da gewesen. Und trotzdem kamen meistens keine Revolutionen. Also müssen die Ursachen auch anderswo liegen. Ich meine, die soziale Not ist wichtig, aber es müssen auch andere Faktoren präsent sein. Und da wäre zum Beispiel, glaube ich, ein politisches Abwenden von dem gesellschaftlichen System, also ein mangelnder oder ein schwindender Respekt vor den Institutionen, vor den Vertretern des Systems, das Wegfallen also von Freunden. Ich finde, von Freunden des bestehenden politischen Systems. Und das ist wichtig, weil wir tendieren, glaube ich, dazu, die Feinde des Staates zählen zu wollen. Also es wird immer wieder behauptet, es gibt so und so viele gewaltbereite Rechtsextreme oder sowas im Lande. So viele sind das nicht, also man kann ruhig ins Bett gehen. Aber das ist nicht so einfach. Ich glaube, wichtiger ist die Frage, wie viele Freunde hat das System noch? Und das Wegfallen von Freunden ist ein Vorgang, der in der Stille sozusagen, im Stillen stattfindet und sich nicht unbedingt bemerkbar macht.
Also eine Erosion, so ein Vertrauensverlust aus der Mitte heraus.
Absolut, ein Wegbröckeln der Mitte und dann kommt irgendwann, also hoffentlich nicht, aber da kommt irgendwann der Moment, wo man dann dorthin schaut, wo man meinte, die Säulen des Staates sind und die sind nicht mehr da. Und das war, glaube ich, 1848 so. Denn diese Revolution von 1848 wurde nicht von Revolutionären geplant und dann in die Aktion übersetzt sozusagen, sondern sie entstand als gesamtgesellschaftliche Tsunami, als Gesamtenthemmung, als Wegfallen von der Angst vor den Behörden und von Polizei und vor Truppen und so weiter. Und die Revolutionären sind diejenigen, die durch die Revolution sozusagen erzeugt worden sind. Die sind diejenigen, die sich bereit erklärt haben, nach dem Tumult eine Führungsrolle zu übernehmen. Also wir schauen, damals hatte man auch den Fehler gemacht, nach Untergrundsverschwörungen und konspirativen Vereinen schauen zu wollen. Aber an ihnen lag es nicht. Sie spielten überhaupt keine Rolle in dem Aufbruch. Und das könnte auch uns ähnlich gehen, nicht? Dass plötzlich ein Tumult da ist, eine nicht mehr steuerbare soziale Situation. Und sie wird nicht geführt sein von einer Verschwörung, von einer konspirativen Clique. Sie wird aus einer Gesamtenthemmung von vielen verschiedenen Formen der Unzufriedenheit und der Unruhe sein.
Der Historiker Christopher Clark sagt, dass hier im Deutschlandfunk Kultur klingt fast ein bisschen wie auch eine Handlungsempfehlung für Verfassungsschutzbehörden, was sie da gerade beschreiben, wo man besser hinschaut. Der Historiker Christopher Clark, ein Mann, der sich bestens auskennt mit der preußischen, mit der deutschen Geschichte. Darf ich fragen, Herr Clark, wie kommt man darauf als junger Australier?
sich für Preußen zu interessieren.
Ja,
ja, also Preußen war für mich ein attraktives Thema, vor allem, weil es Preußenland gar nicht mehr gab. Nicht?
Das ist also für Historiker immer dankbar, wenn das sozusagen
absolut.
Der Betrachtungsgegenstand abgeschlossen ist.
Genau, abgeschlossen und gehörte vollkommen der Vergangenheit an. Und das war für mich attraktiv. Ich meine, es gab keine Preußen mehr, die dazwischen funken konnten und sagen konnten, nein, so sind wir nicht. Beziehungsweise es gibt eigentlich vermeintlich Leute, die meinen, sie seien noch Preußen. Aber
ich wollte ganz kurz das Stichwort Hohenzollern einwerfen, aber vielleicht lassen wir das an dieser Stelle. Ich fand nämlich eine andere schöne Stelle in Ihrem jüngsten Buch Frühling der Revolution über die 1848er Revolution in Europa. Ein Thema, das, wie Sie schreiben, Sie selbst erstmal abgeschreckt hatte, aus zwei Gründen, weil es nämlich erstens sehr komplex ist und zweitens ja auch eine Geschichte des Scheiterns ist, eine unattraktive Kombination, haben Sie gesagt. Aber Sie haben sich dann doch dafür entschieden.
Ja, ja, also der Schullehrer hat uns gesagt, Jungs, das war übrigens eine Knabenschule, diese Revolutionen waren extrem kompliziert und sie sind gescheitert. Und schon damals dachte ich, naja, das ist eine sehr unattraktive Kombination. Also mit einem komplizierten Scheitern möchte ich mich nicht befassen. Aber doch mit der Zeit habe ich einen anderen Blick darauf gewonnen. Kompliziert waren sie natürlich, das kann man nicht verbessern. Da hatte der Schullehrer vollkommen recht. Aber gescheitert, sind manche Revolutionäre natürlich gescheitert. Das Programm der Demokratie, der radikalen Demokratie ist gescheitert. Aber pauschal sind die Revolutionen als solche nicht gescheitert. Sie sind auch kein Erfolg gewesen. Es ist halt so, dass dieses binäre Paar Scheitern oder Erfolg reicht nicht hin, um diese Revolutionen einzufassen.
Ich hätte jetzt ein Thema auf unserer Agenda, da passt diese Beschreibung wahrscheinlich bestens. Hein? Der Nahostkonflikt, komplex, keine Frage. Und wir leben eigentlich auch ein Scheitern aller Friedensbemühungen seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich. Ganz konkret kann man es auch als Scheitern betrachten. Das Ende der Waffenruhe, seit dem Wochenende die neuen Angriffe mit Raketen der Hamas auf israelisches Gebiet, aber eben auch die Angriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen, wo jetzt eben auch der Süden des Gazastreifens angegriffen wird. Wir haben gerade in der Nachricht gehört, dass also auch israelische Panzer wohl in den Süden des Gazastreifens vorgedrungen sind. Es kippt so langsam die Stimmung auch bei engen Verbündeten wie den USA. Das kann man hören und ich spiele sie mal kurz ein, wenn man die Vizepräsidentin der USA hört, Kamala Harris.
As Israel defends itself, it matters how. The United States is unequivocal. International humanitarian law must be respected. Too many innocent Palestinians have been killed.
Also sie sagt, es kommt darauf an, wie Israel sein Recht auf Selbstverteidigung ausführt. Der Appell der Vizepräsidentin, der amerikanischen Vizepräsidentin, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Sie sagt, zu viele unschuldige Palästinenser seien getötet worden. Christopher Clark, ähnliche kritische Stimmen kommen auch beispielsweise aus Frankreich von Emmanuel Macron. Sie kommen allerdings nicht von deutscher Regierungsseite. Ich komme jetzt wieder mit dem Begriff des Sonderweges oder welchen Begriff würden Sie da wählen? Besondere historische Verantwortung?
Ja, es ist eine besondere historische Verantwortung. Ich weiß nicht, ob Sonderweg das richtige Wort dafür ist, aber durch den Holocaust und durch die besondere deutsche Rolle in diesem schrecklichen Geschehen ist es natürlich zu einer besonderen politischen Sensibilität gegenüber dieser Frage gekommen. Und ich finde es auch verständlich, dass aus dieser Geschichte heraus deutsche Menschen in der Öffentlichkeit, deutsche Staatsmänner und Frauen anders, vielleicht sich anders äußern als in anderen Ländern. Das muss man nicht sofort verurteilen. Aber Sie haben vollkommen recht. Also die Stimmung ist im Wandel. Und diese Worte von Kamala Harris sind sehr interessant. Also it matters how. Es kommt darauf an, wie Israel sich verteidigt. Also das Recht auf Verteidigung ist natürlich, wird nicht in Frage gestellt. Aber wie man das macht und mit welchen menschlichen Kosten, ist die wichtige Frage.
Wenn ich zurückkomme da auf die deutsche Rolle, es gibt ja diesen Slogan, der wird auf vielen Demonstrationen gerufen, den findet man vor allem eben auch von linker politischer Seite, Free Palestine from German Guilt, also befreit diese Palästina-Frage oder Palästina von deutscher Schuld, was ja immer insinuiert, das ist im Prinzip etwas, ja, was vielleicht möglicherweise nachvollziehbar ist, aber eigentlich nicht mehr gegeben. Ich finde in dem Fall, es gibt ja große Debatten, auch interessant, wie sich das politisch verschoben hat, auch in der Darstellung, dass wir ganz häufig dieses Argument jetzt eher ja aus einer linken Perspektive hören, auch diese Infragestellung der Singularität des Holocaust, was früher eigentlich die Erzählung eher von einer rechten politischen Gesinnung her war.
Ja, und da haben Sie vollkommen recht. Ich finde das ist für mich auch sehr interessant. Ich meine, ich weiß nicht genau, ich kann das im Moment jetzt auch schon stegreif nicht gut erklären, aber das ist in der Tat das Zeichen eines tiefgreifenden Wandels, dass jetzt diese Fragestellung von linker Seite kommt und nicht mehr von der rechten Seite. Befreier Palästina von deutscher Schuld. Diese Formel höre ich zum ersten Mal. Das ist, es ist, ich meine, klug formuliert, aber ja.
Aber in der Sache falsch?
Was heißt falsch? Ich meine, was ist richtig und was ist falsch in dieser Sache, nicht? Also es ist, Max Weber hat geschrieben, die politischen Fragen, die politischen Probleme sind anders als mathematische oder physische Probleme, weil sie keine Lösungen haben. Es geht immer um ein Recht gegen ein Recht. Und natürlich gibt es da Rechte auf beiden Seiten und sicherlich gibt es auch Verfehlungen und Verbrechen auf beiden Seiten. Aber es ist extrem komplex und mich interessiert, also und auch die Gelehrten, die sich da eingemischt haben, haben sich nicht immer mit Ruhm gedeckt. Es ist eine starke Emotionalisierung gekommen. Man greift sich auch gegenseitig an, wenn man sich die Tweets und so weiter anschaut, dann werden die Leute immer, gibt es auch unter den Gelehrten, die sich da einmischen, immer wütende Reaktionen auf die Äußerungen der anderen und kritische Verbesserungen von Positionierungen der Kollegen und so weiter. Und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, sich in diesen Schlagabtausch einzumischen. Mhm. Interessant ist die Tatsache, dass, also Sie sprachen von dem besonderen Verhältnis Deutschlands zu Israel. Und da haben Sie vollkommen recht, dass dieses Verhältnis ist als gefühlte Realität, gefühlte politische Wirklichkeit ist da. Aber es betrifft nicht nur Deutschland. Ich meine, es ist schon sehr auffallend, dass zum Beispiel im Bürgerkrieg in Jemen zwischen 300 und 500.000 Menschen gestorben sind. Und es ist niemand auf die Straßen für die Jemenis gegangen. Niemand hat für sie demonstriert. Niemand hat Solidarität in der Öffentlichkeit, Solidaritätserkundungen gebracht. Auch nicht für die 500.000 Syrer, die getötet worden sind durch Gewalt, frühzeitig gestorben sind. Und da stellt sich die Frage, warum ist diese Region, Israel-Palästina, was ist es an dieser Religion, die sozusagen eine solche Macht auf unsere politische Vorstellungskraft hat, dass so viel Aufmerksamkeit auf diese Auseinandersetzungen kommt, nicht? Also Sie,
ich würde Ihnen eine Antwort anbieten an der Stelle, und das ist ja wahrscheinlich auch ein Teil des Problems und auch ein Teil des Problems, dass eben das Leid immer nur auf der einen Seite gesehen wird. Wir haben es da mit einem großen Stellvertreterkonflikt zu tun, wo es vielen, diese Unterstellung würde ich mal machen, vielleicht wirklich gar nicht um die Dinge dort vor Ort geht, sondern um die Vergewisserung eigener Standpunkte. Ja, also wir haben jetzt sozusagen im Rahmen dieser ganzen Diskussion sehen wir die Kolonialisierungsdebatte, die damit angedockt wird von der einen Seite. Andere haben vielleicht anti-muslimische, anti-arabische Ressentiments, die sie dann ganz wunderbar andocken können. Also ein Konflikt stellvertretend für andere, die man eigentlich führen möchte.
Absolut. Also das, was Sie über Selbstpositionierung sagen, ist absolut richtig. Ich spüre das auch bei meinen Studenten hier in Cambridge und Studentinnen. Sie fühlen sich einerseits sehr stark unter Druck, sich zu äußern, so teilzunehmen und Couleur zu bekennen. Andererseits haben sie große Angst, dass wenn sie sich überhaupt in irgendeinem Sinne so Partei nehmen für irgendeine Meinung oder eine Seite in diesem Konflikt, dann werden sie angegriffen von den anderen Studenten oder werden zu Parias sozusagen. Also es ist schon eine sehr seltsame Situation, es ist nicht nur die Frage selbst, es sind nicht nur die Schrecken, die wir jetzt jeden Tag in Gaza sehen oder die also unglaublichen Schrecken der Terrorangriffe durch Hamas. Es ist auch diese Reaktion in der westlichen Welt, die ist auch einmalig und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für die Vereinigten Staaten, für den gesamten Westen spielt diese Frage eine Rolle, die einmalig ist. Und da muss man sich die Frage stellen, woran liegt das? Wo sind die Wurzeln dieser Aufmerksamkeit? Und sie liegen sicherlich sehr tief in unserer gemeinsamen Kultur.
Mhm. Aber das heißt, was heißt das denn im Umkehrschluss? Weniger Aufmerksamkeit würde möglicherweise diesem Konflikt dort vor Ort gut tun. Ich meine, es gab mal den politischen Versuch des Präsidenten der USA, George W. Bush, der gesagt hat, wir lassen die mal beiseite liegen, hat ja auch genug andere Probleme verursacht in der Welt. Auch vielleicht in der Erwartung, wenn ein weniger Aufmerksamkeit auf diesem Konflikt liegt, dass dann möglicherweise mehr Selbstheilungskräfte dort erwachsen können, was ja nicht wirklich aufgegangen ist.
Es kommt darauf an, was man mit Aufmerksamkeit meint, nicht? Also natürlich Horror zu fühlen und zu äußern und auch das öffentlich zu bekunden über die Leiden der Menschen in Gaza, im Gazastreifen oder über die Opfer und über die Gräueltaten der Hamas Terroristen zu äußern, ist absolut natürlich und das natürlich schadet das niemandem. Aber bei vielen dieser Demonstrationen natürlich, das ist eben eine große Frage, nicht? Kommt es wenn es um die Solidarität mit Palästina geht, kommt es zu diesem in England inzwischen sehr bekannten Kampfwort, from the river to the sea, Palestine will be free. Das heißt, und das wird vielerseits gedeutet als ein Plädoyer für die Ausradierung oder für die Entfernung Israels als politisches Wesen überhaupt von der politischen Landkarte. Und das ist nicht mehr Aufmerksamkeit, das ist die politische Instrumentalisierung von Empörung und Sympathie für die Mitmenschen. Und also da muss man, glaube ich, leicht unterscheiden. Und es gibt auch auf der anderen Seite natürlich zionistische Äußerungen, die auch versuchen, aus dieser Situation extreme Lösungen salonfähig zu machen. Und auf beiden Seiten kann man dann nicht mehr nur über Teilnahme oder Aufmerksamkeit sprechen, sondern von einer politischen Instrumentalisierung der Krise.
Christopher Clark, ich habe angefangen mit der Frage, warum Sie sich für Preußen interessiert haben als junger Student. Und Sie haben es beschrieben mit diesem Gedanken, ja, es war ein abgeschlossenes Feld für Historiker. Ich frage mich an dieser Stelle gerade, ob Sie das sehen in einer Zukunft, die wir noch absehen können, dass irgendwann mal junge Studierende auf diesen Nahostkonflikt schauen und sagen können, es war ein Konflikt, der in dem und dem Jahr endete.
Ach, wenn es nur so wäre. Es ist im Moment kein Ende in Sicht, würde ich sagen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Heute zu Gast Christopher Clark, Professor für neuere europäische Geschichte in Cambridge, Großbritannien. Wir sortieren den Tag und vielleicht ein bisschen die Unordnung der Welt. Da gibt es die Wortmeldung eines Mannes, der 7 Jahre lang für die Ordnung der Welt zuständig war als Vizekanzler und Außenminister, der Grüne Joschka Fischer, der gegenüber der Zeit gesagt hat, wir müssen unsere Abschreckungsfähigkeit wiederherstellen. Und das ergänzt hat mit der Aussage, die EU braucht eine eigene atomare Abschreckung. Joschka Fischer gegenüber Zeit Online. Christopher Clark, das ist eine große Frage, die zumindest in Deutschland seit einigen Tagen auch diskutiert wird, aufgeworfen auch vom Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Jetzt bin ich natürlich verlockt zu fragen, ja, nein, aber ich will erstmal vorsichtiger fragen. Haben Sie denn dazu eine klare Haltung?
Nein, ich habe keine klare Haltung zu dieser Frage. Sie ist eine sehr wichtige Frage, von größter, möglichst großer Tragweite und Zukunftsträchtigkeit, die Frage nach einer atomaren Abschreckung Europas. Und um eine feste Meinung zu bekommen, müsste ich mich erst sehr vertiefen, glaube ich, in den vielen Fragen und Begleitfragen, die dann damit zusammenhängen. Nicht zum Beispiel die Frage danach, inwiefern sollte es eine atomare Abschreckung geben, ohne sozusagen eine einheitliche europäische Außenpolitik. Also wenn man sich zum Beispiel die Ukraine-Frage anschaut, da kann man nicht sagen, dass es eine einheitliche Reaktion Europas auf die Ukraine gibt. Also wenn es sozusagen in Fragen dieser Art bisher kein einheitliches Apparat gibt, sozusagen, was für Europa sprechen kann, dann welches Organ sollte dann dieses atomare Instrument einsetzen oder entscheiden, wann es einzusetzen wäre und wann nicht. Mhm.
Wenn ich das bei Herfried Münkler richtig gesehen habe, bei dem Ursprungsvorschlag hat er an so etwas wie einen roten Koffer gedacht, der dann von Hauptstadt zu Hauptstadt gereicht wird. Das klingt für mich eher so ein bisschen nach Wiener Kongress als nach moderner Außenpolitik.
Das ist eine interessante Idee von Hauptstadt zu Hauptstadt, ja. Also das, ich meine, es ist alles möglich. Ich meine, ich verstehe, warum man auf diese Idee kommt. Man kommt auf die Idee, weil man nicht will, dass Europa so weiterhin entlang driftet, sozusagen im Schlepptau der Großmächte und immer zunehmend unter Druck durch Mächte, die diese Abschreckung besitzen. Allerdings gibt es schon natürlich die sogenannte Force de Frappe. Mhm. Und da wäre auch die Frage zu stellen, inwiefern ist die Force de Frappe mit dieser atomaren Abschreckung in Verbindung zu bringen? Wäre das einfach eine Europäisierung der französischen Abschreckungsrepertoire oder denken wir jetzt an eine zweite Atomwaffe sozusagen?
Also ich merke schon, die britischen Atomwaffen, die bringen selbst sie auch jetzt nicht ins Spiel. Natürlich nicht mehr Europäische Union, wobei man natürlich auch da über eine Zusammenarbeit nachdenken könnte.
Ja, natürlich. Da ist natürlich das Problem der enge Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten, der natürlich gut funktioniert, wenn die Special Relationship gesund und gut läuft und voraussichtlich weniger gut funktionieren würde, wenn dieses nicht der Fall wäre. Mhm. Also da sind sehr viele Fragen, die man erst überzeugende Antworten finden müsste, bis man zu einem festen Urteil kommen könnte über diese Frage. Aber ich verstehe schon, warum das Thema jetzt wieder präsent ist.
Ja, diesen Gedanken wollte ich gerade aufnehmen, denn das ist ja das, was diese Debatten anstößt. Wir schauen in die Vereinigten Staaten von Amerika, die ja den nuklearen Schutzschirm für die gesamte NATO, für den gesamten Westen bis dato anbieten. Man sieht jetzt schon Joe Biden unter massivem innenpolitischem Druck in verschiedenen Fragen, in der Ukraine-Frage, aber auch letztendlich in der Israel-Gaza-Frage. Wir haben dort eine Wahl bevorstehen, bei der man nicht sicher kann, ob nicht ein Donald Trump zurückkehrt. Interessanterweise wurden all diese Diskussionen schon geführt, als Donald Trump das erste Mal im Weißen Haus saß. Und ich habe so den Eindruck, Europa hatte auch gerne ein bisschen die Augen verschlossen und gesagt, okay, diese 4 Jahre haben wir überstanden, ab jetzt ist alles in Ordnung. Aber die Frage bleibt ja, die Frage nach der Verlässlichkeit dieses Konzeptes des Westens.
Absolut. Ich meine, da hat mein Kollege Heinrich August Winkler ein großartiges Buch geschrieben über den langen Weg zum Westen. Und jetzt haben wir das Gefühl, also Deutschland ist endlich im Westen angekommen und den Westen gibt es kaum mehr. Es bricht zusammen oder bricht auseinander, sagen wir mal. Ja, das stimmt. Und ich meine, allein die Aussicht, die Möglichkeit, dass Donald Trump vielleicht wieder an die Macht kommen könnte, lässt wirklich tief blicken.
Eine andere Frage, die ich mir dabei stelle, bei dieser Frage nach Atomwaffen, das ist ja ganz klar die Abschreckungslogik, die wir aus den langen Jahrzehnten des Kalten Krieges kennen. Also man bewaffnet sich so stark, dass das gegenseitige Angreifen letztendlich ein Selbstmordkommando wäre. Aber wir haben ja eigentlich in den letzten Jahren und gerade mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine gesehen, obwohl es diese nukleare Abschreckung im Hintergrund gibt und gerade wahrscheinlich, weil es sie gibt und weil alle wüssten, wenn wir sie wirklich einsetzen, dann wäre das der viel beschriebene Overkill der Welt wahrscheinlich. sind wir doch eigentlich eher in eine Kriegslogik des 19. Jahrhunderts zurückgekehrt, der konventionellen Kriege oder des früheren 20. Jahrhunderts, wo man sagt, weil wir Atomwaffen eigentlich nie einsetzen können, sind wir wieder auf den ganz klassischen Schlachtfeldern mit Waffensystemen, wie wir sie eigentlich auch schon vor 50, 60, 70, 80 Jahren eingesetzt haben.
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie da machen. Es stimmt schon, die Atomwaffe hat bisher, soweit wir sehen können, friedensstiftend gewirkt. So schrecklich sie ist, hat sie bisher friedensstiftend gewirkt, weil sie uns eben von einem Konflikt auf dieser Ebene, auf dieser hohen Ebene abschreckt. Aber sie hat natürlich wiederum es ermöglicht, dass über Proxykriege und Surrogatkriege sozusagen in bestimmten Regionen die Konflikte weitergefocht werden können, so im konventionellen Sinne. Mhm. Und das kann auch
Stellvertreterkriege, glaube ich, würde man sagen.
Stellvertreterkriege, genau. Und ich meine, Ukraine ist kein Stellvertreterkrieg, aber trotzdem ist das ein Beispiel davon, dass Konflikte, die wirklich sich verheerend auswirken können auf die Menschen an bestimmten Orten, doch weiterlaufen können, trotz des Nuklearschirms.
Es bleibt am Ende, und da sind wir eigentlich auch am Anfang unseres Gesprächs, natürlich auch eine Frage der Ressourcen. Also kriegen wir das gesellschaftlich-politisch hin, den Klimawandel zu bekämpfen, die Transformation, die dafür nötig ist, anzustoßen, diese soziale Balance zu halten, über die wir gesprochen haben, und dann die Armeen in diesem Sinne aufzurüsten? Also wahrscheinlich müsste man sich darüber auch mal ehrlich verständigen, in westlichen Gesellschaften oder europäischen, wenn man diese Atomwaffenfrage stellt.
Genau, ich meine, also ich finde, das ist auch übrigens eine Parallele zu den Jahren um die 48-Revolution, dass es zu einer Verflüssigung der Politik gekommen ist, zu einem Auseinanderbrechen der großen Volksparteien und zur Entstehung von neuen Gruppen, die nicht weder nach links noch nach rechts einzuordnen sind. Und durch diese Verflüssigung in der Politik ist es zu einer schwindenden Konsensfähigkeit der westlichen Gesellschaften gekommen. Und das ist wiederum auch ein Problem, vor allem wenn es um die Lösung immenser Gesamtprobleme wie den Klimawandel geht. Und ich, da hat Marx schon in den 1840er Jahren, als er hatte einen Aufsatz, Karl Marx meine ich jetzt, hat einen Aufsatz über das brennende Wettbewerb um Holz als Brennstoff im Rheinland geschrieben und hat gemeint, die Vielseitigkeit der Welt ergibt sich aus der Einseitigkeit ihrer vielen Teile. Das heißt, die Probleme an sich, das Problem Klima ist an sich, also wir sind naturwissenschaftlich bestens aufgeklärt über dieses Problem, wie es zu lösen wäre. Das ist nicht das Problem. Das Problem an sich ist nicht das Problem, sondern unsere Unfähigkeit, Wege zu finden, wie wir die Probleme lösen. Es liegt an der Vielseitigkeit und die wiederum verwurzelt ist an unserem Klammern an egoistischen Interessen.
Christopher Clark sagt das hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Seit 22 Monaten erleben wir den Krieg in der Ukraine. Wir haben jetzt da verschiedene Wortmeldungen auch aus der Ukraine selbst, aus der ukrainischen Politik, nämlich von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, der den eigenen Präsidenten Selenskyj sehr angreift. Ich zitiere mal, selbstverständlich können wir euphorisch unser Volk und unsere Partner anlügen, aber das kann man nicht ewig machen. Und Klitschko verweist eben einfach darauf, worauf auch schon andere in der ukrainischen Armee verwiesen haben, dass diese Pattsituation in diesem Krieg sich festgesetzt hat, in diesem Krieg mit Russland. Christopher Clark, Sie haben ja diesen Begriff der Schlafwandler geprägt durch Ihr Buch über den Ersten Weltkrieg, diese Beschreibung, wie da eigentlich die Nationen in diesen Krieg hineingeschlittert sind. Dieses Szenario, Sie wurden da auch schon verschiedentlich darauf angesprochen, das kann man möglicherweise schon mal als Gutes festhalten an dieser Stelle, dass das bisher nicht eingetreten ist, dass auch andere mit hineingeschlittert sind.
Ich glaube nicht, dass wir in den Ukraine-Krieg hineingeschlittert sind. Es ist Überhaupt nicht. Also man ist auch eigentlich auch nicht in den Ersten Weltkrieg hineingeschlittert. Also man ist geschlafwandelt, aber okay. Nicht hineingeschlittert. Okay. Das ist ein Unterschied. Aber das können wir vielleicht beiseite lassen. Das sind so eine Eitelkeitssachen. Ja, aber es ist schon sehr interessant, was Sie über Herrn Klitschko berichtet haben, nicht? Dass er sagt, diese Pattsituation, da müssen wir wirklich jetzt offen zugeben. Wir erreichen das nicht, was wir dachten, erreichen zu können. Und da müssen wir ehrlich damit umgehen. Das finde ich ist ein das zeigt, dass ein Wandel im Wege ist, ja, in der Art, wie die Ukraine ihre Situation sozusagen präsentiert.
Die Frage ist ja auch, oder also ich bleibe jetzt mal in den historischen Analogien, und diese Frage haben ja viele aufgemacht, auch wie man diesen Konflikt bewertet, wie man auch selbst in diesem Konflikt steht, ob wir da eher ein erstes Weltkriegsszenario erleben, also letztendlich Frontlinien, die so verhärtet sind, dass man im historischen Rückblick sagt, hättet ihr doch lieber früher aufgehört und über eine Verhandlung eine Lösung gefunden. Oder aber eben das zweite Weltkriegsszenario, wo man sagt, es gibt Konflikte, die muss man ausfechten, die müssen sozusagen entschieden werden, weil sie sonst die Welt in eine Unbalance bringen und in eine ja nicht so gute Zukunft, wie man sich das wünscht. Können Sie sozusagen mit diesen Analogien was anfangen oder sagen Sie dann, es ist auch letztendlich was Drittes, es passt nicht?
Na, ich finde, beide haben etwas. Also ich finde, ein Sieg für die Ukraine, also ein Erfolg irgendeiner Art für die Ukraine ist unabdingbar. Einfach die Ukraine preiszugeben, dass sie dann gänzlich eingenommen würde von Russland, von Putins Russland, wäre ein absoluter Desaster. Und da bin ich derselben Meinung mit denen, die sagen, das würde dann ein Verlust für die liberal-demokratische westliche Gesellschaftsordnung, das Gesellschaftsmodell, sagen wir mal, das wäre wirklich katastrophal. Mhm. Also das darf nicht passieren. Andererseits muss man flexibel und offen darüber denken, was ein Sieg heißen würde. Wie sieht ein ukrainischer Sieg aus? Ich würde lieber von einem Erfolg als von einem Sieg sprechen. Man muss den Erfolg nicht unbedingt in Quadratkilometern messen. Es könnte sein, dass eine Ukraine, die im Westen fest verankert ist, Mitglied der NATO ist, Mitglied der EU, ein Erfolg wäre für die Ukraine, auch wenn Teile des ukrainischen Staatswesens zurzeit unter russischer Verwaltung bleiben würden. Und dafür plädieren jetzt zunehmend wichtige Stimmen in Kiew und inzwischen auch in Washington. Und natürlich, wenn die Ukrainer mit westlicher Hilfe das eine andere Lösung suchen und finden können, dann viel Glück. Aber wenn es so nicht geht, dann muss man doch flexibel mit dieser Situation umgehen. Und ich finde, eine Pattsituation, ein Stellungskrieg über die nächsten 10, 20 Jahre mit ungeheuren Verlusten an Menschenleben, das ist auch keine Lösung.
Das sagt Christopher Clark, der Historiker, heute zugeschaltet aus Cambridge. Herr Clark, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.